Grüß Gott und herzlich willkommen, sagt Ihnen Marion Kuhl. Ein Gruß an alle Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria. In der Reihe über die Barmherzigkeit Gottes sind wir beim achten Teil angelangt. Wir setzen heute die Auseinandersetzung mit dem Leid, die wir beim letzten Mal begonnen haben, fort. Angesichts des Leidens vieler Menschen, zum Beispiel krebskranker Menschen in der eigenen Familie oder Nachbarschaft, taucht oft die Frage auf, warum lässt Gott das zu? Wie ist das vereinbar mit seiner Liebe, mit seiner Allmacht? Manche Menschen zerbrechen am Leiden, andere führt es trotz aller Härte näher zu Gott hin. Wir schauen heute auf das Leiden aus der Sicht der heiligen Schwester Faustina Kowalska, eine Sicht, die sie durch die Offenbarung der göttlichen Barmherzigkeit empfangen hat. Die Reihe hält uns Pater Hans Burb aus dem Exerzitienhaus St. Ulrich in Hochaltingen. Er hat zu diesem Thema ein Buch herausgegeben mit dem Titel »Die Barmherzigkeit Gottes, Heilmittel für Seele und Leib« nach dem Tagebuch der Schwester Faustina, und darüber wird es dann auch heute bei uns gehen. Grüß Gott, Pater Hans Burb.
Grüße Gott.
Wir freuen uns auf Ihren Vortrag, auf Ihre Auslegung.
Ja, liebe Brüder und Schwestern, wir haben ja letztes Mal uns einige Dinge angehört, was der Herr über das Leiden zu dieser Schwester gesagt hat. Ich denke, es bedarf einer besonderen Gnade, das zu verstehen. Sie werden solche Gedanken, die der Herr ihr sagt, wohl nicht erwarten können, dass ein Atheist sie versteht. Also einer, der mit Gott keine Beziehung hat. Oder ein lauer Christ. Und wir können eigentlich nur vom Glauben her einmal durchschauen, was Leiden innerhalb des ganzen Erlösungswerkes für einen Stellenwert hat. Wenn Sie denken, wir sind erlöst worden durch das Leiden. Das ist ein Grundprinzip. Wir werden erlöst von der Sünde, indem wir das, was die Folge der Sünde sind, freiwillig bejahen. Und die Folge der Sünde ist Leid und Tod. Vielleicht erinnern Sie sich noch an einen der letzten Sätze, als ich sagte, oder wo der Herr der Schwester Faustina sagt, nicht ich, meine Tochter, suche in deinen physischen und moralischen Leiden. Physisch ist körperlich, moralisch ist, wenn ich nicht verstanden werde oder verleumdet werde. Suche kein Mitleid bei Geschöpfen, also bei den Menschen. Sie wissen ja, wie schnell wir mit unserem Leid hausieren gehen und Mitleid erheischen von den Menschen. Er sagt, tu das nicht. Ich wünsche, dass der Duft deiner Leiden rein bleibt, ohne Beimischung. Also ohne Beimischung des Egoismus, indem ich für mich noch etwas dabei herausholen will. Aber hören wir mal weiter, was der Herr ihr sagt. Einmal äußert er sich so: Wundere dich nicht, dass du manchmal Verdächtigungen unschuldig ausgesetzt bist. Das sind also moralische Leiden. Wundere dich nicht, dass du manchmal Verdächtigungen unschuldig ausgesetzt bist. Aus Liebe zu dir habe auch ich den Kelch der unschuldigen Leiden zuerst getrunken, noch vor dir. Ein Wort, das er jedem von uns sagt. Wundere dich nicht. Wenn wir Christus nachfolgen, dann heißt es, ihm nachfolgen als dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Und ich kann das Kreuz nicht aus dem Leben eines Christen ausschließen, denn es wird der Weg zur Glorie sein. Es wird auch der Weg zur inneren Freiheit und Freude sein. Das wird Ihnen jeder bestätigen, der diese Erfahrung gemacht hat. Sodass das Kreuz ihn nicht erdrückt und kaputt macht, sondern unwahrscheinlich in Freiheit führt und eine unwahrscheinliche Liebe, die man nicht konstruieren und nicht einüben kann. Also, wir sollten das als Christen sowieso uns klar sein, wundere dich nicht, dass du manchmal Verdächtigungen unschuldig ausgesetzt bist. Der Herr hat es alles vor dir bereits getragen. Einmal nach der heiligen Kommunion sagte ihr Jesus, als sie ihn sehen durfte, Das heißt, sie sprach ihn zuerst an: Jesus, ich dachte, du nimmst mich mit. Sie meinte also, dass sie bald sterben werde. Dass er sie mitnimmt in die Herrlichkeit. Und Jesus erwiderte: Noch hat sich mein Wille in dir nicht ganz erfüllt. Du bleibst noch auf Erden, aber nicht mehr lange. Dein Vertrauen gefällt mir sehr, doch die Liebe soll noch stärker werden. Reine Liebe verleiht der Seele Kraft im Sterben. Reine Liebe verleiht der Seele Kraft im Sterben. Also er sagt ihr, dass sie noch auf Erden bleiben soll, weil ihre Liebe noch wachsen muss. Damit sie dann im Sterben ihr Leben auf einem Art Höhepunkt der Hingabe aus Liebe Gott übergeben kann. Aber aus Liebe. Nicht aus Resignation, weil ich nicht anders kann, es muss halt jetzt sein. Und Jesus sagt dann: Im Sterben am Kreuz dachte ich nicht an mich, sondern an die Sünder und betete für sie zum Vater. Das ist das, was er meint, wenn er sagt: Reine Liebe verleiht der Seele Kraft im Sterben. Er hat in seinem Sterben am Kreuz, wo ja die Schmerzen und alles wahnsinnig waren, dachte er nicht an sich. Was ja menschlich fast unvorstellbar ist. Sondern er betete zum Vater für die Sünder. Seine Liebe war so stark, dass sie die Schmerzen übertönte. Dass er seine Schmerzen an zweiter Stelle erst gleichsam gesetzt hat. Und dass seine Liebe im Herzen so stark war, dass ihm die Sünder wichtiger waren als seine Leiden. Und das meint er: Reine Liebe verleiht der Seele Kraft im Sterben. Aber diese Liebe wächst eben wohl am tiefsten in den verschiedenen Formen des Leidens. Um mir mal etwas, wie es gerade vorher gehört haben, Verdächtigungen unterschoben werden, ob ich verleumdet werde, missverstanden werde, ob ich in die Einsamkeit gedrängt werde oder ob ich körperlich leide oder Schmerzen habe. Wenn ich mit dem Herrn gehe, wenn ich es immer mit seinen Leiden verbinde, wächst meine Liebe. Und zwar so, dass die Liebe immer stärker wird, sogar stärker als das jeweilige Leiden. Vielleicht hat mancher meiner Zuhörer das schon erlebt und kann es wirklich in seinem Herzen bestätigen. Und dann weiß er auch: Ah, das ist der richtige Weg. Das ist der Weg zur Erlösung. Und da müssen wir immer wieder dran denken, dass die Liebe größer sein muss wie aller Schmerz. Das heißt, dass sie wachsen darf. Nämlich die Liebe zu den Menschen, die durch mein Leiden mit Christus gerettet werden sollen. Er sagt dann: Ich will, dass deine letzten Augenblicke meinen letzten Augenblicken am Kreuz ganz ähnlich werden. Es gibt nur einen Preis, für den man Seelen erkauft. Das sind Leiden. Leiden, die mit meinen Leiden am Kreuz verbunden sind. Ich glaube, einen Satz, den muss man betrachten. Es gibt nur einen Preis, für den man Seelen erkauft. Das sind Leiden. Ob jetzt wieder moralische, Verachtung, Verleumdung und Ähnliches, oder aber auch Körperliches. Das sind Leiden, sagt Jesus, die mit meinen Leiden am Kreuz verbunden sind. Schauen Sie, deshalb nutzen Sie doch alle Formen von Leiden. Alle. Auch wenn Sie jemanden momentan nicht versteht und es tut Ihnen geschwind weh. Verbinden Sie sofort mit den Leiden Jesu. Sie können Unwahrscheinliches damit bewirken, aufgrund des Leidens Jesu, in das Sie sich gleichsam eingeklinkt haben. Oder wenn Sie auch mal Schmerzen haben, vielleicht vorübergehend oder auch vielleicht auch länger, vielleicht sogar dauernd, versuchen Sie unbedingt, Sie mit den Leiden Christi zu vereinigen. Dem Sie einfach sagen: Jesus, ich verbinde meine Leiden mit deinen Leiden zur Rettung der Seelen. Ich denke, wir können es überhaupt nicht überschätzen, was dadurch geschieht, weil mein Leiden verschmolzen wird mit dem Leiden Christi, das die ganze Welt erlöst hat. Wie dann Christus in meinem Leiden gegenwärtig wird für die Rettung von Menschen heute. Wenn Sie, wir sollten aus all diesen, ja auch unseren Gebrechlichkeiten, also Leiden, sagen wir es doch einfach so, alltäglichen Kreuzen können Sie auch sagen, wir sollten unbedingt daraus etwas Großes machen. Und wir machen etwas Großes, auch wenn es menschlich klein aussieht, was ich tue, indem wir es mit den Leiden Christi, mit den Wunden Christi verbinden. Und tun Sie das unaufhörlich, immer, immer, immer wieder. Vergessen Sie das nicht. Ihr Leben wird unwahrscheinlich kostbar für viele Menschen. Und Sie werden einmal staunen, wie viele Ihnen in Ewigkeit dankbar sind für Ihre Rettung. Und Sie werden staunen, was aus kleinen Leiden, aus kleinen, verbunden mit den Leiden Christi, ein Heil in die Welt geflossen ist. Ja. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz für alle. Jeder hat mal was zu leiden. Jeder wird mal nicht verstanden. Jeder hat einmal körperlich etwas zu leiden. Und vor allem auch jene, die der Herr direkt, ja, ich möchte was sagen, wie in eine Art Berufung des Leidens geführt hat. Und Sie werden staunen, sobald Sie es mit dem Herrn verbinden, zur Rettung der Seelen, kann Ihre Liebe zu den Menschen wachsen, zu den Sündern, damit sie gerettet werden. Ihre Liebe wächst und Sie werden die Frucht des Geistes spüren, wo vorher vielleicht ja, ein Jammern war, ein, ich sage, ein Herausfordern Gottes, ja, vielleicht sogar gerade Verzweiflung, aber Resignation, dass dort plötzlich Friede kommt, Freude, weil plötzlich ganz tief in mir Gottes Geist in mir etwas wirkt. Weil ich aus dem, was ich jetzt erlebe und erleide, etwas Großes machen kann. Wissen Sie, plötzlich hat das alles einen unwahrscheinlichen Sinn. Selbst die kleinsten und wenigsten und kleinen Leiden. Einen unwahrscheinlichen Sinn. Verbunden, immer verbunden mit den Leiden und dem Wunden Jesu. Jesus sagt dann noch, reine Liebe versteht diese Worte. Rein menschliche Liebe, also diese leibliche Liebe, sagt er, wird sie nicht begreifen. Das ist das, was ich Ihnen am Anfang gesagt habe. Diese Worte, die Jesus zu ihr sagt, die uns allen gelten, diese wirklich reine Liebe, die gerade im Leiden unwahrscheinlich stark wird, die allein versteht diese Worte über das Leiden. Die rein leibliche Liebe des Menschen wird sie nie begreifen. Nun einmal kommt Schwester Faustina in die Kapelle und hört einfach so die Worte vom Herrn her. Eine Stunde lang meine schmerzlichen Leiden zu betrachten, ist größerer Verdienst, als sich ein Jahr lang bis aufs Blut zu geißeln. Überlegen Sie mal. Eine Stunde lang, denken Sie am Freitag zum Beispiel, oder jeden Tag von 3 bis 4, wer das vermag und kann, eine Stunde lang meine schmerzlichen Leiden zu betrachten, vielleicht im schmerzhaften Rosenkranz, im Kreuzweg oder einfach im Blick auf ein Kreuz, ist größerer Verdienst, als sich selbst ein Jahr lang bis aufs Blut zu geißeln. Warum? Das Betrachten, sagt er, meiner schmerzlichen Wunden ist für dich von großem Nutzen und mir bereitet es große Freude. Einfach deshalb bereitet es ihm Freude, weil ich ja in der Betrachtung seiner Wunden ja gleichsam dankend, anbetend da bin, weil ich erkenne, wahrnehme, anerkenne, dass er durch diese Wunden mich gerettet hat. Und das ist für ihn Freude, dass wir verstehen, dass wir durch ihn, durch diese Wunden gerettet sind. Es ist Freude, dass wir es begreifen. Und er sagt weiter, es wundert mich, dass du dem eigenen Willen noch nicht völlig entsagt hast. Doch ich freue mich außerordentlich, dass diese Wende sich während der Exerzitien vollziehen wird. Also ausgehend von diesem wunderbaren Wort, eine Stunde lang meine schmerzlichen Leiden zu betrachten, ist größerer Verdienst, als wenn ich mich ein Jahr lang geißle. Weil das Geißeln, es ist ja meine Sache, es ist ja etwas Menschliches. Seine Wunden, sein Leiden ist göttlich, hat eine unwahrscheinliche Wirkung. Aber schauen Sie, und deshalb sagt er ja immer wieder, dass wir unsere Leiden, also wenn ich mich geißle zum Beispiel, mit den Leiden Jesu verbinde. Durch die Verbindung mit seinen Leiden, wird auch mein menschliches Leiden, hier hat er das Beispiel von der Geißelung bis aufs Blut, wird eine unwahrscheinliche, nämlich göttliche Wirkung haben, aber eben in der Verbindung mit seinem Leiden. Und an dem Schluss sagte er ja, diese völlige Entsagung deines eigenen Willens, dass du ganz frei bist für Christus, dass diese Wende wird dir in den Exerzitien geschenkt. Ich weiß nicht, ob Sie schon Exerzitien gemacht haben, vielleicht sogar schon öfters. Aber überlegen Sie mal, ob Sie in den Exerzitien so eine Wende erwarten. Oder ob Sie einfach Exerzitien machen, einfach so, es kürzt sich so und ist mal nett, man ist mal wieder beim Herrn und kriegt eine Anregung. Es geht nicht einfach um Anregung, es geht um Wende, wie er hier sagt. Doch es freut mich außerordentlich, dass diese Wende sich während der Exerzitien vollziehen wird. Wenn ich an meinen Stifter Vinzenz Palotti denke, da sind entscheidende Erkenntnisse von Gott her immer in den Exerzitien gefallen. Und da muss ich mich auch immer wieder, und ich lade Sie ein, das auch zu tun, zu überlegen, erwarte ich eine besondere Wende in Exerzitien? Lasse mich so drauf ein, auf diese persönliche Beziehung zu Christus, auf diese Worte Gottes, um die es geht, dass eine solche Wende durch die Kraft des Geistes möglich wird. Oder aber mache ich halt so, jetzt sage ich es mal, 0815 Exerzitien, alle Jahre wieder, aber ohne, dass ich eine Wende erwarte, geschweige will. Also auch das gilt es zu bedenken. Dann in einer nächtlichen Anbetung sah Schwester Faustina Jesus an der Geißelsäule und der Herr sagte zu ihr, ich leide einen noch größeren Schmerz als den, den du siehst, also an der Geißelsäule. Einen noch größeren, was ist das? Und Jesus hatte ihr auch zu erkennen gegeben, für welche Sünden er sich in der Geißelung hingab. Es sind die Sünden der Unreinheit, also der Unzucht. Und er sagte ihr, schau und sieh das menschliche Geschlecht im gegenwärtigen Zustand. Jetzt war das in den 30er Jahren. Was würde er denn heute sagen? Wo diese ganze Unzucht wirklich Hochblüte hat, wo man all diese Dinge sogar noch als Tugend ausgeben will, als normal. Verstehen Sie? Die Geißelung, das war, wie er hier sagt, für die Sünden der Unreinheit. Und sie sah zuerst in diesem Bild die Henker von damals, die ihn geißelten. Und dann sah sie, wie diese die Geißeln ablegten und es traten andere heran, die ihn weiter geißelten, aber viel, viel schlimmer. Und wer war das? Sie sah plötzlich, es waren Priester, Ordensbrüder, Ordensschwester, ranghöchste kirchliche Würdenträger, was die Schwester Faustina total verwunderte. Und es waren weltliche Personen allen Alters und der verschiedenen Stände. Und Jesus sagte ihr, siehe, das sind Leiden, die meinen Tod übertreffen. Ein unheimliches Wort. Das sind Leiden, die meinen Tod übertreffen. Also Leiden, nicht, wo man am liebsten in den Tod fliehen wollte, aber nicht kann. Und sie sah den Herrn dann am Kreuz und sie sah drei Scharen von Menschen. Die eine Schar, die war wie Christus gekreuzigt. Die zweite Schar, die war nicht ans Kreuz genagelt, hielt aber das Kreuz fest in der Hand. Die dritte Schar war weder gekreuzigt, noch hielt sie das Kreuz in der Hand, sondern diese Seelen zogen das Kreuz hinter sich her und waren unzufrieden. Und Jesus sagte zu ihr: Siehst du die Seelen, die im Leiden und in der Verachtung, also körperliches Leiden und eben dieses moralische Leiden, Verachtung, mir ähnlich sind? Sie werden auch in der Herrlichkeit mir ähnlich sein. Die wiederum, die mir weniger ähneln in Leid und Verachtung, werden auch in der Verherrlichung weniger Ähnlichkeit mit mir haben. Jetzt verstehen Sie vielleicht vom gestrigen Evangelium am Schluss: Und wenn sie euch verfolgen, verleumden und alles Üble über euch nachsagen, freut euch und frohlockt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Erinnern Sie sich? Schon, das sind die sie sah, die mit Christus gekreuzigt waren, mit ihm angenagelt. Und dann die anderen, die haben sich nicht kreuzigen lassen, aber sie hielten das Kreuz fest. Sie hatten, ja, sie wollten ihm auch ähnlich sein, aber nicht ganz. Und die Dritten haben es nur hinter sich hergezogen und waren unzufrieden. Also sie konnten es nicht abschütteln. Und da sagt er eben, die mir weniger ähneln in Leid und Verachtung, werden auch in der Verherrlichkeit weniger Ähnlichkeit mit mir haben. Da spüren Sie, was eigentlich das Leiden im Reich Gottes für eine unwahrscheinliche Rolle spielt. Darum werden gerade solche Menschen, die das Leiden mit dem Leiden Christi verbinden, die größten Apostel sein, die meisten Menschen retten. Mehr als wir alle, die wir zwar verkünden und versuchen, die Menschen anzusprechen, aber die Gnade der Umkehr und des Glaubens bekommen sie von denen und über die, die sich mit ihrem Leiden Christi verbinden. Wenn Sie, das ist doch etwas Herrliches, dass all die Dinge, die vielleicht unserem Leben so entgegenstehen, also alles Unangenehme, sagen wir es doch, alles Widerwärtige, alles Leiden, Unverstand sei verfolgt, auch Körperliches, dass wir daraus das Größte machen können. Wissen Sie, dass ich das einmal überhaupt zulasse, dass es einen Sinn hat und einen unwahrscheinlichen Sinn. Wissen Sie, da kommt plötzlich Licht hinein. Denn wenn ich Leiden als Unsinn sehe, als unmöglich, das darf nicht sein und das ist nicht normal. Wissen Sie, wie manche sagen, wie kann Gott so etwas zulassen? Ja, Gott ist vorausgegangen auf diesem Weg. Und er ist und bleibt die Liebe. Und es ist seine Freiheit und seine Macht und seine Liebe, einen Menschen so zu führen, wie er ihn führt. Und er gibt jedem die Gnade, die er dazu braucht. Aber der Mensch, damit die Gnade durchkommt, braucht das Ja. Er muss das Ja sagen. Er muss zumindest sagen: Herr, ich möchte Ja sagen. Ich möchte auf alle Fälle mein Leiden mit deinem Leiden verbinden. Dann kann er, der Herr, diese Gnade geben, wo plötzlich in meinem Inneren sich etwas verändert, das ich nicht machen kann, wo ich plötzlich zur inneren Freude, ja, Frieden komme. Obwohl sich vielleicht nichts geändert hat. Dann während der Heiligen Messe erlebte sie einmal die Qualen Jesu am Kreuz. Also hat sie es erlebt in ihrem eigenen Leib, hat sie mal einiges davon erlebt. Und da sagte ihr Jesus: Ich begehre die Rettung der Seelen. Hilf mir, meine Tochter, Seelen zu retten. Vereinige deine Leiden mit meinen Leiden und opfere sie dem himmlischen Vater für die Sünder auf. Also ein bettelnder Gott. Und das gilt ja nicht bloß für Schwester Faustina. Sie soll das ja der Welt sagen. Es gilt für jeden von uns. Er sehnt sich nach dem Heil aller Menschen. Aber nicht ohne uns. Das ist das Geheimnis der Kirche, die wir sind. Das Heil geht über die Kirche, nicht an der Kirche vorbei. Das Heil geht von Christus, dem Haupt, durch den Leib, die Kirche, zu den Menschen. Ich begehre die Rettung der Seelen. Hilf mir, Tochter. Lassen Sie sich jetzt ansprechen. Hilf mir, mein Sohn. Hilf mir, meine Tochter. Seelen retten. Vereinige deine Leiden mit meinen Leiden und opfere sie dem himmlischen Vater für die Sünder auf. Immer wieder, immer wieder. Es ist die Höchstform des Betens. Es ist wahre Anbetung. Absolute Anerkennung Gottes. Von ihrem eigenen Leiden sagt sie einmal, meine Qualen wird niemand begreifen noch verstehen. Ich selbst kann sie auch nicht beschreiben. Kein Leiden kann größer sein. Die Leiden der Märtyrer sind nicht größer. Der Tod brächte mir in diesen Augenblicken Linderung. Ich vermag diese Leiden mit nichts zu vergleichen. Dieses nie endende Sterben der Seele. So hat sie ihr eigenes Leiden einmal beschrieben. Also, sie muss also von Christus ganz tief hineingenommen worden sein in diesen Prozess. Aber ohne zu verzweifeln. Wissen Sie, das ist das Wunder. Das ist die Realität Gottes. Sondern Christus selber in ihr trägt dieses Leiden. Einmal sah sie Christus, den Gekreuzigten, und sagte, als sie ihn eben sah, als Gekreuzigten in seinem Leiden, ja, dagegen tue ich eigentlich gar nichts mit meinen Leiden. Und sie hat es ja gerade vorher beschrieben, dass niemand ihre Qualen begreifen könnte. Dass sie alle Leiden der Märtyrer übersteigt. Dass es ein nie endendes Sterben der Seele ist. Also es muss auch ein sehr tiefes Leiden der Seele gewesen sein. Nicht? Und dann sagt sie, als sie das Leiden Christi sieht, dagegen tue ich eigentlich gar nichts mit meinen Leiden. Und was sagt der Herr denn? Wisse, meine Tochter, dass dein tägliches stilles Leiden in voller Hingabe an meinen Willen viele Seelen in den Himmel führt. Dass dein tägliches stilles Leiden in voller Hingabe an meinen Willen, also indem ich es mit Christus vereine, bejahe, viele Seelen in den Himmel führt. Dann sagt er, und wenn du meinst, dass das Leiden deine Kräfte übersteigt, schau auf meine Wunden. Dann wirst du dich über Verachtung und Urteil der Menschen erheben. Die Betrachtung meines Leidens wird dir helfen, über alles erhaben zu sein. Erhaben heißt es nicht drüberstehen im Sinn von Stolz, ihr könnt mir, sondern diese Dinge, Verachtung, Urteil der Menschen und so weiter, werden mich nicht mehr niederdrücken. Ich werde drüber stehen. Sie können mich nicht mehr berühren. Sie können mich nicht mehr zunichte machen oder durcheinander bringen. Das ist drüber stehen. Also wenn du meinst, dass das Leiden deine Kräfte übersteigt, schau auf meine Wunden. Dann wirst du dich über Verachtung und Urteil der Menschen erheben. Die Betrachtung meines Leidens wird dir helfen, über alles erhaben zu sein. Dann wieder einmal während der Heiligen Messe sah sie Jesus, und zwar im Sterben, also am Kreuz. Und er sagte ihm, meine Tochter, betrachte meine Leiden, die ich für dich ertragen habe, und betrachte sie oft. Und nichts, was du für mich leidest, wird dir groß vorkommen. Also wenn wir sein Leiden betrachten und oft betrachten, wird das, was wir leiden, uns nicht groß vorkommen. Er sagt dann weiter, Am meisten gefällst du mir, wenn du meine schmerzlichen Leiden betrachtest. Vereinige deine kleinen Leiden mit meinen schmerzhaften Leiden, damit sie vor meiner Majestät unendlichen Wert erlangen. Überlegen Sie mal, unendlich, nicht endlichen, unendlichen Wert erlangen. Denn sein Leiden ist göttliches Leid, das heißt unendliches. Und die Wirkung ist unendlich. Also Sie spüren, wie wir aus den kleinsten Leiden Unwahrscheinliches im Reich Gottes bewerkstelligen können. Menschen retten, die uns ewig dankbar sind. Doch wunderbar. Jesus belehrt Schwester Faustina über den Wert des Opfers und des Gebetes. Da sagt er, meine Tochter, ich will dich belehren, wie du durch Opfer und Gebet Seelen retten sollst. Durch Gebet und Leiden wirst du mehr Seelen retten als ein Missionar. Und zwar ein Missionar durch Lehre und Predigten. Durch Gebet und Leiden wirst du mehr Seelen retten als ein Missionar nur durch Lehre und Predigten. Ich will dich als Opfer lebendiger Liebe sehen. Lebendiger Liebe, das ist das Entscheidende. Welches dann Einfluss über mich hat, also über seine Barmherzigkeit, will er sagen. Du musst vernichtet und ausgelöscht sein, wie Tod im verborgensten Winkel deines Seins leben. Du musst in dieser Verborgenheit vergehen, in die kein menschliches Auge schauen kann, dann wirst du mir ein gefälliges Opfer, ein Brandopfer sein, voller Süßigkeit und Duft. Und keine Kraft wird gewaltig sein, für wen du auch bittest. Und deine Kraft wird gewaltig sein, für wen du auch bittest. Also er spricht jetzt von Gebet und Leiden oder Opfer, ganz gleich, das aus der lebendigen Liebe kommt. Und mit dem wir einen großen Einfluss über sein Herz bekommen, über seine Barmherzigkeit. Wenn er spricht, vernichtet, ausgelöscht musst du sein, wie Tod im verborgensten Winkel deines Seins. Das heißt, dass alles unerkannt bleibt. Dass ich nichts mehr auf meine eigene Rechnung schreibe. Das gemeint, vernichtet, ausgelöscht, nicht? Verborgensten Winkel des Seins, Tod. Sondern, dass meine Liebe nur noch Jesus kennt, nur noch das Heil der Menschen. Dass ich total, was mich selbst angeht, wie ausgelöscht bin. Also aller Egoismus, alle Ich-Bezogenheit. Dass ich selbst das Leiden noch benutze, um vielleicht noch etwas zu ergattern dabei. So gar nichts, gar nichts, ganz frei von mir. Wissen Sie, so wie in Paulus, der sogar sagt, ich möchte verdammt sein, damit wenigstens mein Volk gerettet ist. Das ist das, total, man könnte sagen, für sich selber tot. Nichts Ich-Süchtiges mehr drin, wo ich auch noch was will. Überlegen Sie doch mal, wenn Sie beten oder wenn Sie ein Leiden Gott darbringen, Sie erwarten ja immer auch noch was dafür, oder? Sehen Sie, wir wollen immer auch noch was dafür. Und der Herr sagt, wir haben die größte Macht über sein Herz, wenn wir ganz frei von uns nur noch ihn und das Heil der Menschen im Blick haben. Bei unserem Beten, in unserem Leiden. Und da merken Sie, wie viel wir noch um uns selber kreisen bei all den Dingen. Dann sagt er, du musst in dieser Verborgenheit vergehen, in die kein menschliches Auge schauen kann. Also eine Verborgenheit, wo keiner merkt, kein menschliches Auge schauen, keiner merkt, was ich tue, was ich für Gott tue, wie ich mein Gebet und mein Leiden dem Herrn darbringe. Und dann werde ich eine Gewalt haben, für wen ich auch bitten würde. Das heißt, ich kann jeden Menschen retten. den ich vor Gott dann bringe, im Gebet, in meinem Opfer oder Leiden. Und dann sagt er, nach außen soll dein Opfer wie folgt aussehen. Verborgen, still, von Liebe durchdrungen, von Gebet durchtränkt. Nach außen, also was die Menschen sehen, soll dein Opfer wie folgt aussehen. Verborgen, sodass keiner merkt, still, von Liebe durchdrungen, Liebe zu ihm und zum Heil der Menschen, von Gebet durchdrängt. Prüfen Sie, wie oft hängen wir unsere Opfer an die große Glocke und freuen uns, wenn es jemand entdeckt, dass wir dies oder jenes Opfer bringen, dass wir gerade dies und jenes leiden, das geht mir so, das geht Ihnen so, plötzlich redet man über das eigene Opfer oder jammert ein bisschen, damit es Leute merken. Macht dann einen frommen Spruch dazu, ja, aus Liebe zu Jesus. Ne? Da brauche ich ja nicht zu den anderen hin jammern. Ne? Verstehen Sie, das ist doch alles so in uns drin. Da kennen wir uns gegenseitig, glaube ich. Aber bemühen wir uns, so etwas verborgen, still, von Liebe durchdrungen, von Gebet durchdrängt vor den Vater zu bringen. Wir haben alle Macht über das Herz Gottes. Und er sagt dann, ich verlange von dir, meine Tochter, dass dein Opfer rein und voller Demut ist. Dein Opfer, also das, was du Gott bietest, rein vom Egoismus und voller Demut ist, damit ich an ihm Wohlgefallen finde. Damit du alles, was ich von dir verlange, tun kannst, will ich dir meine Gnade nicht vorenthalten. Jetzt will ich dich lehren, woraus dieses Brandopfer im Alltag bestehen wird, um dich vor Täuschungen zu bewahren. Nämlich, alle Leiden wirst du in Liebe annehmen. Gräme dich nicht. Wenn dein Herz oftmals Unbehagen und Abscheu vor diesem Opfer empfindet, gräme dich nicht. Seine ganze Kraft ist im Willen enthalten, also nicht im Gefühl. Im Willen enthalten. Also verringern gegensätzliche Gefühle das Opfer nicht in meinen Augen. Also er will sagen, auch wenn in meinem Gefühl ein Widerstand ist gegen das Opfer, wenn in meinen Gefühlen Widerstand ist gegen das Leiden und so weiter, in Gefühlen, aber mein Wille ist, ich will es aus Liebe zum Herrn, dann mindert dieses andere Gefühl, dieses gegensätzliche Gefühl, verringert das Opfer überhaupt nicht in seinen Augen, sondern sie steigern es sogar, sagt er. Also wenn ich mit dem Willen Ja sage zu meinem Leiden, zu meinem Opfer, wenn ich mit dem Willen Ja sage, obwohl die Gefühle ein sich wehren, also die möchten das nicht, und Sie kennen ja solche Sachen, nicht? Wo die Gefühle sich wehren, nicht? Da kommt ja oft dann das Wort, warum Gott und so. Gerade wenn die Gefühle sich wehren und ich sage trotzdem mit dem Willen, weil ich es erkenne, Jesus, was Leiden bedeutet, verbunden mit dir, welche Wirkung es hat. Deshalb will ich Ja sagen. Und ich sage mit dem Willen Ja. Dann sagt Jesus sogar, es ist noch gewaltiger an Wirkung, wenn es ganz rein ist. Und dann sagt er, wisse, dass dein Leib und deine Seele oft im Feuer sein werden. Feuer ist immer reinigend. In mancher Stunde wirst du mich zwar nicht fühlen, doch werde ich bei dir sein. Fürchte dich nicht, meine Gnade bleibt mit dir. Also das war's. Also sagte, jetzt will ich dich lehren, woraus dieses Brandopfer im Alltag bestehen wird, um dich vor Täuschungen zu bewahren. Täuschungen. Hören Sie nochmal hin. Alle Leiden wirst du in Liebe annehmen. Und gräme dich nicht, wenn dein Herz oftmals Unbehagen und Abscheu vor diesem Opfer empfindet. Dein Herz, das heißt dein Gefühl. Seine ganze Kraft des Opfers und so weiter ist im Willen enthalten. Also verringern gegensätzliche Gefühle das Opfer nicht in meinen Augen, sondern sie steigern es. Wisse, dass dein Leib und deine Seele oft im Feuer sein werden. Also wir werden immer wieder geläutert und gereinigt, um zur größeren Liebe zu kommen. Aber seine Gnade ist uns sicher, auch wenn wir nichts fühlen. Liebe Brüder und Schwestern, das waren jetzt einmal so einfach die seine Gedanken, die der Herr über das Leiden mit der Schwester Faustina austauscht. Über den Wert, die Tiefe und die Wirkung. Und sie selber sagt ja, all diese Dinge kann nur der, der wirklich Liebe zum Herrn hat, verstehen. Ein anderer wird es irgendwie verschlossen bleiben. Für den wird das alles widerlich sein, gegensätzlich, unvernünftig. Was natürlich nicht heißt, dass ich nicht, wenn es körperliches Leiden ist oder so, dass ich da nicht etwas dafür tue. Das ist klar, das ist kein Widersatz. Aber es gibt einfach so vieles, was ich trotz Bemühen, auch um die nötige Gesundheit, nicht vermag. Dann möchte ich mit Ihnen noch ein paar Gedanken durchdenken. Und zwar, was Jesus mit der Schwester Faustina gleichsam berät über die Nächstenliebe. Sie wissen, Nächstenliebe gehört zum Hauptgebot. Und gerade im Blick auf die Nächstenliebe schreibt Schwester Faustina einmal, als ich in meine Zelle kam, erblickte ich ein Ziborium mit dem allerheiligsten Altarsakrament. Also auch einfach, es war nicht real da, sondern sie hat es einfach im Bild gesehen und hörte eine Stimme, nimm das Ziborium und bring es in den Tabernakel. Im ersten Augenblick zögerte ich, sagte sie, schreibt sie. Doch als ich mich näherte und das Ziborium berührte, hörte ich die Worte, mit solcher Liebe, wie du dich mir näherst, nähere dich jeder der Schwestern. Alles, was du für sie tust, tust du für mich. Nach einer Weile fand ich mich wieder allein, so schreibt sie. Das heißt also, sie hat im Bild ein Ziborium gesehen, also das ist ein Kelch mit dem Allerheiligsten drin, also mit dem eucharistischen Herrn drin. Und die Aufgabe, sie soll ihn berühren und in den Tabernakel bringen. Und als sie ihn berührte, kam dieses Wort. So mit der Liebe, mit der du jetzt gleichsam ihn, Christus, in diesem Kelch berührt hast, mit der gleichen Liebe, soll sie sich jeder ihrer Mitschwestern, also jedem Menschen nähern. Das ist ein unwahrscheinliches Bild. Mit der gleichen Liebe, da merken wir, wie real die Nächstenliebe ist und wie real die Innewohnung Gottes im Anderen ist, im Menschen. Vielleicht hilft Ihnen dieses Bild. Vielleicht erinnern Sie sich an einen schwierigen Menschen, dem Sie schwer tun. Mit der gleichen Liebe, mit der sie sich dem eucharistischen Herrn nähern, mit der gleichen Liebe sollen sie sich dem Mitmenschen nähern, in dem Christus gegenwärtig ist. Dann spricht der Herr von Stillvertretung, die für uns sehr, sehr wichtig ist. Er sagte, wisse mein Kind, dass ich um deinetwillen der ganzen Umgebung Gnaden verliehen habe, aber du solltest mir an ihrer Stadt danken, denn sie danken mir nicht für die Wohltaten, die ich ihnen erweise. Aufgrund deiner Dankbarkeit werde ich ihnen weiterhin Segen erteilen. Wisse, mein Kind, dass ich um deinetwillen der ganzen Umgebung Gnaden verleihe. Wenn sie also mit Christus leben, in diesem genannten Sinn, also auch das Leiden und alles, einfach auch mit Christus seinem Leiden verbinde, dann wird die ganze Umgebung durch mich Gnade bekommen. Aber sie wird es selbstverständlich nehmen. Sie wird nicht dafür danken. Aber wenn ich dafür danke, und tue ich das, ist die Frage, dann werden sie auch weiterhin Segen bekommen. Haben Sie schon mal gedankt für die Gnade, die Ihre Umgebung vom Herrn durch Sie bekommen hat, damit dieser Segen Gottes weiter auf die ganze Umgebung kommt. Ihre Mitarbeiter im Geschäft, daheim, Familie, Nachbarschaft und so weiter. Ein ganz wunderbares Wort. Das ist eine Stillvertretung. Und einmal sagt Jesus zur Schwester Faustina: Ich verlange von dir Taten der Barmherzigkeit, Taten der Barmherzigkeit, die aus deiner Liebe zu mir hervorgehen sollen. Barmherzigkeit sollst du immer und überall deinen Nächsten erweisen, immer und überall deinen Nächsten erweisen. Du kannst dich davor weder drücken noch ausreden oder entschuldigen. Also es gibt dafür keine Entschuldigung, wenn ich einem Menschen keine Barmherzigkeit zukommen lasse. Ich gebe dir drei Möglichkeiten, dem Nächsten Barmherzigkeit zu erweisen. Drei Möglichkeiten. Das gilt also jetzt für uns alle. Er will ja seine Barmherzigkeit der Welt mitteilen, aber durch uns, nämlich durch die Kirche, die mit ihm verbunden sind. Drei Möglichkeiten. Erstens die Tat, also ein Werk der Barmherzigkeit. Ich helfe einem Menschen aus Barmherzigkeit, gebe ihm ein gutes Wort und so weiter. Zweitens das Wort, also ich spreche mit ihm. Drittens das Gebet, ich bete für ihn. Die drei Möglichkeiten der Barmherzigkeit. Ich verlange von dir Taten der Barmherzigkeit. Das eine ist die Tat selber, die Tat der Barmherzigkeit, ein Wort der Barmherzigkeit und dann das Gebet für die Menschen um Heil und Rettung aus Barmherzigkeit, eben aus der Liebe zum Herrn. In diesen drei Stufen ist die Fülle der Barmherzigkeit enthalten, sagt er. Sie ist ein unumstößlicher Beweis der Liebe zu mir. Also wenn wir Christus die Liebe beweisen wollen, dann sollten wir eine dieser drei Möglichkeiten, die wir halt gerade haben, erfüllen. Nämlich die Tat der Barmherzigkeit, das Wort der Barmherzigkeit und das Gebet für den Menschen aus Barmherzigkeit. Gerade für den Sünder, gerade für den Verlorenen. Und so preist und verehrt die Seele meine Barmherzigkeit, sagt Jesus. So preist und verehrt die Seele meine Barmherzigkeit. Ja, der erste Sonntag nach Ostern ist das Fest der Barmherzigkeit, aber es muss auch die Tat hinzukommen. Und ich verlange die Verehrung meiner Barmherzigkeit durch das feierliche Begehen dieses Festes und die Verehrung des Bildes, das gemalt worden ist. Darüber haben wir früher schon geredet. Durch das Bild werde ich den Seelen viele Gnaden verleihen. Nur allein schon durch das Bild. Durch das Bild werde ich den Seelen viele Gnaden verleihen. Sie kennen ja das Bild vom barmherzigen Jesus. Mit dem geöffneten Herzen und die zwei Strahlen, Blut und Wasser. Es soll an die Forderungen meiner Barmherzigkeit erinnern. Denn auch der stärkste Glaube hilft nichts ohne Taten. Der stärkste Glaube hilft nichts ohne Taten. So was Jakobus schreibt, nicht? Glaube ohne Werke ist tot. In der Karwoche erlaubte ihr der Arzt nicht, zum Beispiel zur Passion, also zur Leidensgeschichte oder zum Kreuzweg zu gehen, auch vor allem zur Liturgie der Passion, Karfreitag, also in die Kapelle. Sie war also auf ihrem Zimmer und hörte das Klingeln im benachbarten Einzelzimmer. Sie ging hin und leistete dem Schwerkranken einen Dienst. Als sie zurückkehrte in ihr Zimmer, erblickte sie den Herrn, der sagte: Meine Tochter, du hast mir mit dieser Dienstleistung eine größere Freude bereitet als mit langem Beten. Sehen Sie, das ist jetzt kein Gegensatz, dass ich nicht mehr bete oder noch Dienstleistung mache, sondern es geht um die Tiefe dieser Wirklichkeit. Du hast mir eine größere Freude bereitet als mit langem Beten. Ich entgegnete, Schwester Faustina, nicht dir, oh mein Jesus, habe ich gedient, sondern diesem Kranken. Und der Herr sagte ihr: Ja, meine Tochter, was du deinem Nächsten tust, tust du mir. Wenn Sie, da spüren wir diese Realität, was du dem Nächsten getan hast, hast du mir getan. Das ist, wir nehmen das oft so etwas gewohnheitsmäßig, ich möchte nicht gerade sagen oberflächlich, aber das ist unwahrscheinlich real. Was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, das hast du mir getan. Schauen Sie, das ist die Chance aller Menschen auf der ganzen Welt. Denn leidende und arme Brüder gibt es überall. Solche Menschen, geringste, gibt es überall. Und jeder Heide, der Christus nicht kennt, kann Christus in diesen Menschen begegnen. Kann etwas setzen, was vielleicht der Anfang seines Heils ist. Was ihn retten könnte. Wenn er in seinem Leben so handelt. Das ist wunderbar. Und einmal sagt Jesus, sage dem Beichtvater, dass ich mit deiner Seele einen so vertrauten Umgang pflege, weil du meine Gaben nicht für dich behältst. Ich gieße deshalb jegliche Gnaden auf deine Seele herab, weil ich weiß, dass du sie dir nicht aneignest. Merken Sie, wie wir manchmal Hamsterer der Gnade sind für uns selber. Und sie soll also ihrem Beichtvater das sagen, nicht, dass sie ihre Gaben, die Gott ihr gibt, nicht für sich behält, sondern damit anderen dient. Und dann sagt er ja, ich gieße deshalb jegliche Gnade auf deine Seele herab, weil ich weiß, dass du sie dir nicht aneignest, sondern sofort weiterströmen lässt, weiterleitest in deinem Beten und Opfern für die Rettung der Sünder, für die anderen. Schauen Sie, das ist dieses ganz Freiwerden von sich. Nicht mehr das eigene Heil dauernd im Kopf haben, sondern das Heil anderer Menschen. Und Schwester Faustina schreibt dann, solange wir leben, wächst die Liebe Gottes in uns. Solange wir leben, wächst die Liebe Gottes in uns. Wenn wir mittun, natürlich. Bis in den Tod sollten wir uns um die Liebe Gottes bemühen, sagt sie. Ich erkannte und erfuhr, so schreibt sie, dass Seelen, die in Liebe leben, sich durch große Erleuchtung im Erkennen der Dinge Gottes auszeichnen. Große Erleuchtung im Erkennen der Dinge Gottes, also Geheimnisse Gottes, auszeichnen. Sowohl in der eigenen Seele wie auch in den Seelen anderer. Selbst einfache Seelen, die keine Ausbildung haben, zeichnen sich durch dieses Wissen aus. Das ist doch wunderbar. Solange wir leben, wächst die Liebe Gottes in uns. Und sie erkannte und hat erfahren, dass Seelen, die in Liebe leben, also zu Gott und den Menschen, eben sich auszeichnen durch große, tiefe Erleuchtungen. Ein hoffnungsvolles Wort sagte der Herr ihr dann einmal, meine Tochter, du Wohlgefallen meines Herzens, mit Wonne schaue ich in deine Seele hinein. Viele Gnaden sende ich lediglich deinetwegen und viele Strafen halte ich zurück, ebenfalls allein deinetwegen. Du hinderst mich, der Gerechtigkeit nachzugehen, mit deiner Liebe bindest du mir die Hände. Mit deiner Liebe bindest du mir die Hände. Das heißt, wir können eintreten durch unsere Liebe zum Herrn, die ja immer mehr wächst und wachsen darf, eintreten für die Menschen, sodass sie nicht den Folgen ihrer eigenen Sünde ausgeliefert sind, das heißt der Gerechtigkeit Gottes gegenüberstehen, sondern dass sie wieder das Erbarmen Gottes erfahren. Ja, liebe Brüder und Schwestern, die Zeit ist wieder abgelaufen. Vielleicht können wir irgendwann im nächsten Jahr noch ein bisschen zu Ende betrachten mit diesen unwahrscheinlich tiefen Gedanken. Es ist doch einfach wunderschön, vom Herrn selbst zu erfahren, wie er über diese Dinge denkt. Und ich denke, jeder strebsame Mensch und jeder, der nach Vollkommenheit und Heiligkeit strebt, um die Gemeinschaft mit Gott strebt, sind das Offenbarungen und Hilfen und Ermutigungen. Und das wünsche ich Ihnen auch. Und dazu segne ich euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Amen. Danke und vergelt's Gott nach Hochaltingen.
Segen's Gott.
Danke auch Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Dabeisein. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Alles Gute wünscht Ihnen Marion Kuhl.